Flo.
Lisa.
Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Horrorfilm? Und vielleicht auch wann und wo du den gesehen hast?
Ja, schwierig. Also wenn ich in meinen Erinnerungen herumkrame, könnte das John Carpenters Remake von Das Dorf der Verdammten gewesen sein von 1995. Ach, da war ich bestimmt noch im Grundschulalter, als ich den gesehen habe. Übrigens hat er seine Deutschlandpremiere damals im Filmfest Oldenburg gehabt. Habe ich recherchiert. Und es war der letzte Film mit Superman-Darsteller Christopher Reeve, bevor er seinen Unfall hatte. Aber mit wem ich den gesehen habe, wahrscheinlich nicht alleine, wahrscheinlich in der Familie, kann ich dir nicht genau sagen, Lisa. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich war auch früh dran, aber nicht mehr in der Grundschule. Ich glaube, ich war 12 und ich habe mit einer Schulfreundin bei ihr zu Hause übernachtet und wir haben uns vermutlich auf RTL den Film Schrei, denn ich werde dich töten angeguckt. Das ist ein deutscher Slasher-Film aus dem Jahr 99. Und dann haben wir schon das Außenrollo runtergemacht und uns in ihr Bett gekuschelt und hatten natürlich voll Angst. Doch, also bis 12 war das beängstigend und ich glaube, unsere Eltern wussten das auch nicht. Und um Horrorfilme soll es heute auch in unserer Folge gehen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Filmrausch, dem Film- und Serienpodcast der NBZ mit Flo.
Hi.
Und mir, Lisa. Dieser Podcast ist für alle Cineasten und die, die einfach gerne Filme und Serien schauen. In jeder Folge besprechen wir Filme, manchmal auch Serien, zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sind die Schwerpunkte thematisch und persönlich gesetzt oder an aktuelle Anlässe geknüpft.
Genau, und für die Halloween-Ausgabe über Horrorfilme, über unsere liebsten Horrorfilme, haben wir mal wieder einen Gast an unserer Seite, und zwar eine Kollegin aus dem Layout, die Tag für Tag die Seiten mitgestaltet und die Optik unserer Zeitung prägt, Nele Körner.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Hi.
Wir freuen uns auch. Und Nele, du liebst ja auch das Kino wie wir beide und du hast ja sogar für die Nordwestzeitung jetzt eine Halloween-Filmserie gestartet, beziehungsweise die läuft schon seit Anfang des Monats. Erzähl uns doch mehr davon.
Ja, genau. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag im Oktober, also vom 1. Oktober bis 31. Oktober, jeden Tag einen Film vorzustellen im Blogformat. Mhm. Und habe mir dabei Netflix-Filme und Amazon Prime-Titel, die man quasi mehr kostenfrei mit einem Abo anschauen kann, rausgesucht. Und ja, empfehle dann jetzt jeden Tag einen neuen Film.
Ja, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, die da auch drin steckt. Also wahrscheinlich auch viel Herzblut. Ja. Und aber ich habe mir sie durchgelesen. Ich habe schon viele Tipps daraus gezogen. Die meisten Filme kannte ich schon, muss ich sagen. Mhm. Aber es waren noch ein paar Inspirationen dabei, die in meine Film-Watchlist aufgenommen wurden. Und wir werden natürlich für euch Zuhörer auch den Übersichtsartikel in den Shownotes verlinken, damit ihr euch da selber mal reinlesen könnt und ein bisschen durchschmökern könnt.
Okay, dann komme ich direkt zur ersten Frage. Und zwar, Halloween ist ja jetzt in ein paar Tagen. Wie steht ihr dazu?
Ja, als Horrorfilm-Fan ist das natürlich so ein bisschen wie so ein inoffizieller Feiertag, an dem man ganz gerne so ein paar gruselige Filme zu Hause anguckt und sich so ein bisschen aufs Sofa kuschelt. Früher habe ich das tatsächlich ein bisschen häufiger gefeiert, heutzutage nicht so oft. Zum Beispiel in diesem Jahr arbeite ich auch an dem Tag, also dann kommt man nicht so viel zum Feiern, sondern vielleicht am Abend noch ein bisschen zum Film schauen. Ja, also es gibt keine festen Traditionen an Halloween.
Ja, also bei mir ist es eigentlich so, dass ich seit 5 Jahren regelmäßig mit meinen besten Freunden feiere. Also bei uns ist es erstmal so, dass wir im gemütlichen Kreis zusammen feiern, in einem angemessen geschmückten Raum natürlich, weil das schaurige Ambiente gehört halt dazu, ne? Aber danach ziehen wir in der Regel auch nochmal los in eine Bar, eine Kneipe, wo bestenfalls die Leute auch verkleidet sind, damit man auch was zu sehen hat. Einmal waren wir auch mal der Halloween-Motto-Party, aber ich sag mal so, das wird wahrscheinlich eventuell nicht mehr passieren, wir werden ja auch nicht mehr jünger. Also ich persönlich habe halt immer wenig Elan, mir was Kreatives auszudenken, wenn es um Kostüme geht. Aber wenn ich dann eine gute Idee habe, dann verfolge ich die auch intensiv, gebe mir auch Mühe und steigere mich auch voll hinein. Mein bester Freund legt die Messlatte auch immer sehr hoch. Was Verkleidung angeht, da muss man dagegen anstinken können. Bist du denn auch so ein Halloween-Feierbeast oder wie sieht das bei dir aus, Lisa?
Also ich mag Halloween, das Thema insgesamt, die Deko, die Geschichten, Kostüme, Filme, alles was so dazugehört. Mhm. Also ich mag, dass sich im Oktober alles um Gruseliges, um Geister, Horror, Spuk und Übernatürliches dreht. Früher war ich auch auf Halloween-Partys, aber insgesamt würde ich sagen eher selten. Also richtig verkleidet, wo es dann auch so spooky Fingerfood gab und eine aufwendige Deko. Also ich selber habe keine ausgerichtet, aber ich war auf 2 Partys, glaube ich, 2, 3, mehr war das nicht. Also Karneval ja, aber Halloween-Partys waren nicht mehr. Und das letzte Grusel-Event, was ich mitgemacht habe, aber nicht verkleidet, das war hier in Oldenburg von den Oldenburger Scream Nights. Da war ich im Maislabyrinth. Das ist ja sowas wie den Horrorfilm live erleben. Ich ziehe aber tatsächlich lieber das Sofa vor und lass mich dort entertainen.
Hm, das ist doch auch schön. Ja, ich habe mir natürlich auch schon Kostüm ausgedacht für dieses Jahr. Darf ich aber auch noch nicht verraten, weil ja mein bester Freund, ich kann es ja verraten, Max, der war auch schon zu Gast hier, der wird hier sicherlich reinhören in den Podcast. Man will die Überraschung ja nicht spoilern. Das Ganze basiert allerdings auf einem Wortspiel, so viel kann ich sagen. Ich hatte vor 2 Jahren schon mal so ein Kostüm, das auf ein Wortspiel basiert hat. Da habe ich mir vorher so ein Vampirkostüm, so ein Vampirumhang gekauft, habe mich dann so blassbleich geschminkt, graue Schatten um den Augen, Blutspur aus dem Mund, halt typisches Vampir-Make-up und dann hatte ich so einen Scherzartikel-Trinkhelm mir auf den Kopf gesetzt mit Trinkschläuchen links und rechts und Halterungen, in denen ich so 2 Dosen Bier platziert habe und dann bin ich, Achtung, als Vampir gegangen. Das ist ungefähr das Wortspielniveau, auf dem wir uns dann immer bewegen. Ich war aber auch schon mal Norman Bates, also vom Psycho, habe ich mich allerdings so verkleidet, wie er sich als seine Mutter verkleidet hat.
Oh, gruselig. Gibt es da Fotos von?
Da gibt es welche von auf meinem Instagram-Kanal. Kann ich auch noch mal ins Shownotes verlinken. Ja, weiß ich nicht, ob ich das mache.
Da muss ich jetzt nochmal reingucken.
Ja.
Feiert ihr denn zu zweit?
Manchmal haben wir ein paar Leute mehr dabei. Manchmal sagen wir aber auch einfach alle spontan ab, wie letztes Jahr. Und dann sind wir nur zu zweit.
Ja, ist ja schon aufwendig, auch mit Deko und so, ne?
Absolut, absolut.
Ja, sehr cool.
Aber gut, wir wollen jetzt ja nicht nur über unsere privaten Halloween-Pläne sprechen, sondern wir sind immer noch in erster Linie ein Filmpodcast und das ist auch gut so. Deswegen wäre da jetzt meine kleine Brücke, welchen Horrorfilm ihr denn zuletzt geschaut habt oder wie oft ihr generell Horrorfilme schaut.
Also der Film, den ich zuletzt geguckt habe, war nochmal Midsommar. Eben für den Filmtipp-Blog, weil ich den auch empfohlen habe. Und ja, im Oktober jetzt sehr regelmäßig mit den Horrorfilmen, sonst eher unregelmäßig, also eigentlich eher nach Stimmungslage, wenn was neu im TV kommt oder auf den Streaming-Plattformen, wie die Stimmung gerade ist, also eigentlich sehr wild gemischt.
Ja, also ich nenne mal 2 Filme, die ich zuletzt gesehen habe, und zwar ist das Willy's Wonderland. Nele kennt den auch, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich dachte, den haben sich wohl nicht so viele angeguckt, aber Nele ist ja auch Expertin und beschäftigt sich viel damit. Also Wikipedia nennt es Action-Komödie-Horrorfilm-Mischung. Das ist ein sehr seltsamer Film mit Nicolas Cage. Spoiler, kennst du den schon, Flo?
Ich kenne ihn schon, keine Sorge. Kein großer
Spoiler
Fan
davon. Spoiler für die anderen, er spricht in dem Film kein einziges Wort. Das ist aber auch gar nicht nötig, wer ihn kennt und mag. Also den Nicholas, der kann sich vorstellen, dass Mimik und Gestik in diesem Film völlig ausreichen.
Ja, Cage ist ja für seine extreme mimischen Entgleisung auch bekannt. Also das macht ihn ja auch als Schauspieler aus.
Wer wissen möchte, worum es in dem Film geht, der kann gerne bei Nele vorbeischauen in ihrem Blog, weil sie hat nämlich auch über den Film geschrieben.
Genau, auch das verlinken wir natürlich nochmal separat in den Shownotes.
Genau, und der 2. Film, den ich davor gesehen habe, ein paar Tage vorher, das ist The Boogeyman aus diesem Jahr. Es gibt schon mehrere Boogeyman-Filme. Ich glaube, es gibt eine Boogeyman-Reihe. 3 Filme müssten das sein. Die haben aber mit dieser Geschichte jetzt nichts zu tun. Und ich glaube, die kann man auch unabhängig voneinander gucken. Wer ist der Boogeyman? Das ist ein Dämon aus der englischen Folklore. Der Sage nach ist er ein mächtiger Diener des Teufels, stiehlt unartige kleine Kinder und kann seine Gestalt nach Belieben verändern. Dieser Dämon, der wird halt in dem Film unterschiedlich dargestellt. Ich sag mal, der Titel ist nicht wirklich originell, aber weil er einfach aus diesem Jahr war, habe ich mir auch gedacht, ich möchte ihn trotzdem sehen. Also er war schon ganz gut. Man muss aber trotzdem so ein bisschen Atmosphäre schaffen, sich drauf einlassen, nicht alle Lampen anmachen, sich gemütlich aufs Sofa setzen. Ja, und am Ende fand ich ein bisschen blöd, da sieht man zu viel vom Monster. Das mag ich aber generell nicht. Ansonsten fand ich den Film ganz gut, doch. Was macht denn ein guter Horrorfilm für euch aus, Nele?
Ja, für mich ist es sehr wichtig, dass es so ein bisschen eine neue Handlungsidee gibt und auch so ein bisschen interessante Plot-Twists, dass man nicht alles von vornherein erahnen kann, wie das nachher enden wird. Neue Ideen finde ich immer mal ganz gut. Zum Beispiel jetzt als Beispiel Paranormal Activity war ja zu der Zeit, als er rauskam, sehr, sehr neu, dass man eben diesen Film nur durch die Aufnahmen der Kamera selbst gesehen hat und nicht so externe Aufnahmen hatte, die mehr erklären konnten. Und das war eigentlich schon ja eine Neuerung, die viel frischen Wind quasi reingebracht hat. Und auch The Blair Witch, als es damals rausgekommen ist. Dann mag ich auch gute Jumpscares, sage ich mal. Also nicht einfach nur ein lautes Geräusch oder sinnlose Bewegungen quasi, um jemanden zu erschrecken, sondern wirklich Jumpscares, die in dem Moment auch Sinn ergeben und was zur Handlung beitragen und ja ein gutes Erschrecken quasi, so eine Gänsehaut hervorrufen. Genau. Und auch eine dunkle Atmosphäre finde ich eigentlich auch von Vorteil.
Genau, an der Stelle mal kurz erklärt, Jumpscare, das sind sozusagen kurze Schockmomente, wo man so ein bisschen zusammenzuckt, also irgendwie Menschen, die von rechts plötzlich hin vor das Kamerabild springen, oder da gibt es ja so ein paar klassische Beispiele, und da würde ich mir jetzt auch mal dran anknüpfen. Also vieles hat Nele eigentlich schon gesagt, was so einen guten Horrorfilm für mich ausmacht. Es sollte schon ein interessanter Plot sein, auch so Geheimnisse, die so im Laufe des Films ans Tageslicht kommen, gut ausgearbeitete Hintergrundgeschichte, ob realistisch oder nicht, sei mal dahingestellt. Was ist noch wichtig? Also eine schaurige Atmosphäre, die wirklich auch mit allen Sinnen spürbar ist. Horror, der sich vielleicht auch in Details oder im Hintergrund abspielt. Man muss wirklich so in diese Welt reingezogen werden. Ab und zu ein Jumpscare finde ich auf jeden Fall schick für den Nervenkitzel. Muss aber nicht zu viel sein, sollte man dosiert einsetzen und nicht an diesen vorhersehbaren Stellen. Also ihr kennt es wahrscheinlich, der Protagonist schließt gerade den Spiegelschrank im Bad und plötzlich taucht dann im Hintergrund im Spiegel dann ja der Antagonist oder eine Geisterfigur oder so auf. Oder das Ganze funktioniert auch mit Kühlschranktüren. Er schließt dann den Kühlschrank und plötzlich ist daneben irgendwie...
Ja, damit rechnet man ja, ne?
Genau, und mit sowas kann man mich halt gar nicht mehr catchen, ne? Und deswegen kommt wirklich darauf an, wie ist dieser Jumpscare dann eben auch eingesetzt. Kommt wirklich auf den Überraschungseffekt an. Das ist immer schwieriger geworden, je mehr Horrorfilme irgendwie auch den Markt erobern. Und ansonsten, was ich ja ganz oft höre, ist diese Kritik von Horrorfilmkritikern auch vor allen Dingen, dass die Handlung der Figuren manchmal strunzdoof ist, also dass sie total dumme Entscheidungen treffen und dadurch erst ins Schlamassel geraten. Da muss ich sagen, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, im echten Leben, wenn wir in Drucksituationen sind, in Angstsituationen sind, dann machen wir auch den größten Schwachsinn teilweise. Insofern habe ich damit halt auch kein Problem, wenn die Filmfiguren sich auch blöd anstellen.
Nee, ich auch nicht. Und ja, ich habe auch schon vor dem Fernseher gesessen und geschimpft, mal, wer geht denn ohne Taschenlampe in den Wald? Aber so funktionieren Horrorfilme ja nun mal auch. Dass man halt nicht wie ausgestattet ist wie so ein Outdoor-Überlebensexperte. Oder ja, dreh dich doch um. Oder jemand stolpert blöd. Aber irgendwie gehört es auch dazu. Und man kann ja immer schlau schnacken da vom Sofa, ne?
Und die Filmprotagonisten wissen natürlich auch nicht, erstens nicht, dass sie in einem Horrorfilm sind, und zweitens kennen sie ja mitunter auch den Antagonisten nicht und wissen nicht, dass vielleicht Jason nicht ganz so lustig ist und nicht ganz so leicht zu besiegen ist, wie sie vielleicht denken. Und ist natürlich schon eine nette Geste, wenn man nicht einfach davonrennt und seine Freunde im Stich lässt, sondern vielleicht noch versucht, sie zu retten. Von daher an manchen Stellen schon sehr nachvollziehbar.
Das stimmt. Das habe ich mich auch schon gefragt, weil ja auch, wo ich jetzt so viele Horrorfilme gesehen habe, ich würde an das meiste auch gar nicht glauben. Ich würde erstmal denken, nee, das kann ja jetzt gar nicht, und würde mir das rational erklären wollen. Und dann würde ich vielleicht auch einfach nicht weglaufen oder so ausweichen, wie ich es müsste, weil ich nicht daran glaube, was ich gerade sehe.
Ja, es gibt ja auch in jedem Horrorfilm eigentlich so eine Klischeefigur, die bis zum bitteren Ende einfach dem Protagonisten nicht glauben möchte, dass dies und jenes passiert. Das ist meistens ein Mann. weiß nicht, warum das so ist, aber der wird dann auch meistens dann auch bestraft für seine Rationalität. Genau.
Ansonsten, klar, eine gute Geschichte ist immer toll, mit einem geilen Plot-Twist, wer mag das nicht. Oft sind die Geschichten aber grundsätzlich erstmal plakativ, ein paar Leute gehen in den Wald, kiffen, sind leicht bekleidet und dann kommt jemand, und so ein typischer Slasher-Film oder die typische Dämonengeschichte in Anführungszeichen. Aber dann kann man die ja ganz unterschiedlich auslegen, mit unterschiedlichen Atmosphären und Musik natürlich auch. Und ich muss auch sagen, ich bin schon ziemlich gnädig bei Horrorfilmen. Da sind auch mal schlechte oder mittelmäßige bei. Aber solange die Qualität gut ist, also früher so gebrannte Filme, die man irgendwie runtergeladen hat, wo jemand durchs Bild läuft. Generell, die Zeit ist, glaube ich, vorbei im Zeitalter von Streamingdiensten. Und dann darf der Film auch mal ein bisschen billiger produziert sein. Also bis ich einen Film ausmache, das dauert schon.
Ja, es gab ja auch viele Filme, die relativ mit wenig Budget dann trotzdem große Erfolge erzielt haben. Ich glaube, Blair Witch ist auch so ein Beispiel. Es sind da einige Filme, die mit wenig Mitteln viel Wirkung erzielt haben. Und du hast jetzt eben schon Slasher so als Genre genannt. Also jetzt stelle ich die Frage wieder in die große Runde sozusagen, die große Runde aus drei Personen bestehend. Habt ihr denn favorisierte Horrorgenres?
Also ich würde mich jetzt nicht auf ein Genre festlegen können. Also ich finde so ein Psycho-Horror, sowas auch in Thriller-Richtung geht, finde ich sehr, sehr gut. Und übernatürliches, auch wenn ich mich da doch am meisten fürchte, sowas wie Insidious oder The Conjuring, finde ich schon sehr beängstigend. Aber ich mag auch eine gute Horrorkomödie. Also zum Beispiel Tucker and Dale vs. Evil oder Cabin in the Woods. Also, dass man auch so ein bisschen lachen kann oder diese Klischees sehr überspitzt dargestellt werden, das finde ich auch sehr unterhaltsam.
Ja, ich würde mich da auch nicht festlegen. Was ich aber weniger gucke, Es sind so Monsterfilme, da kommt es aber also auf das Monster an. Zombies sind nicht so meins, kommt aber auch darauf an, wie die dargestellt werden. Das ist ja auch in jedem Film unterschiedlich. Also die können gruselig sein, ist aber nicht unbedingt mein Favorit, also sowas. Und Zombieland, aber ich glaube, das ist auch eher eine Komödie, ne?
Ja, eher eine Komödie, würde ich sagen.
Das nicht, oder The Nation, The Dawn of the Dead, das ist nicht so meins. Resident Evil zum Beispiel finde ich wieder sehr gut, alle Teile. Ansonsten, ja, Psychothriller gerne. Ich höre ja auch ganz viel von Sebastian Fitzek und einige seiner Werke wurden ja auch verfilmt. Ich liebe auch Filme, die so für Beklemmung sorgen. Open Water zum Beispiel ist total heftig. Wenn du wirklich aufmerksam guckst und dich dem Film so hingibst oder der Film, wie hieß der noch, Nele, in der Höhle?
The Descent.
Genau. Also wenn dich dann auch die ganze Atmosphäre so verschluckt, das ist schon übel. Also wenn man sich dann so kurz vorstellt, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt, ist da auf diesem offenen Wasser zu sein und du kommst einfach nicht mehr aufs Boot oder es ist kaputt und du hängst im Wasser und weit und breit ist nichts, außer vielleicht ein Hai oder irgendwelche anderen Tiere. Letztens habe ich auch Fall geguckt, wo zwei Mädchen auf einen 600 Meter hohen Fernsehturm geklettert sind. Und die sitzen dann auf einer kleinen Plattform fest und werden richtig kreativ, um dort wieder wegzukommen oder sich Hilfe zu holen. Ja, und dann dachte ich schon so, wird's jetzt langweilig? Aber dann hat mich der Plot-Twist so hart erwischt. Ich war so geschockt, dass ich sogar, also positiv geschockt, dass ich nochmal zurückgespult habe, weil ich überhaupt nicht begreifen konnte, wie ich den Filmmachern auf den Leim gegangen bin. Weil normalerweise, gerade wenn man viele Filme guckt, kann man sich das ein oder andere schon denken. Das ist so ein bisschen voraussehbar. Da war es mir, ich habe nichts geahnt und ich fand es super krass und kann ich nur empfehlen. Wirklich, das war sehr gut. Also mag ich auch solche Filme, ja. Aber auch mal so Filme, ich weiß nicht, welchen Genre das ist, Der goldene Handschuh.
Ah ja, gut, weiß nicht, ob ich das zu Horror zählen würde. Das ist irgendwo schon ein Horror.
Ja, doch, gerade so, wenn man an die Szene denkt.
Eine Milieustudie letztendlich vom sozialen Bodensatz Hamburgs.
Ja, ich meine, der ist irgendwie anders, den habe ich auch nicht in so einem Mainstream-Kino gesehen, wie ich immer sage, also hier im Casablanca in Oldenburg. Das passte total gut, ne? Ich meine, da wird anders mit der Musik gearbeitet in dem Film. Ich will ja nicht spoilern, aber man hört gewisse Dinge, die er im Wohnzimmer tut und sieht Bewegung, aber man sieht nicht genau, was er macht. Und das ist, ja, das ist einfach auch ein total krasser Film.
Er hat eine interessante Verwendungsmöglichkeit mit Bockwürstchen. Ja, so wie dazu. Auf jeden Fall war ich selber schon mal im goldenen Handschuh, ist übrigens aber nicht empfehlenswert. Aber das Klientel ist tatsächlich so ein bisschen wie im Film. Da war, glaube ich, auch eine Frau mit einer halb zerbrochenen Flasche, die ganze Zeit damit rumgewedelt hat. Egal, das führt jetzt zu weit
Als
weg.
Als du da warst im goldenen Handschuh?
Ja, ich war da.
Ich bin da auch letztens dran vorbeigelaufen.
Ich glaube, die haben das mittlerweile so ein bisschen touristisch für sich genutzt. Also sie haben es ein bisschen aufgehübscht mittlerweile, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Also als wir da noch drin waren, war es wirklich noch so eine Kaschemme. So. Das war wirklich nicht schön. Ich bin da auf jeden Fall sehr stark geneigt zu Neles Ansichten, was Horrorfilme angeht. Vor allen Dingen in Bezug auf Psycho-Horror. Also gerade so Filme, wo die Gefahr halt nicht von irgendwelchen greifbaren Wesen oder Kreaturen oder bösen Gestalten ausgeht, sondern eben auch von der kranken Veranlagung oder Motivation bestimmter Figuren. Manchmal ist es ja dann auch so, dass die ganze Geschichte die im Grunde genommen von dieser Figur erzählt wird und dann wird erst später klar in dem Plot-Twist halt, dass das eigentlich alles Blödsinn ist, weil du die ganze Zeit diese unzuverlässige Erzählperspektive hattest und eigentlich alles ganz anders ist, als du die 90 Minuten vorher gedacht hast und alles auf den Kopf gestellt wird durch diesen Twist. Ich mag auch gerne Slasher, da bin ich auch überhaupt nicht empfindlich. Es gibt ja auch so große Regisseure, die wirklich dann auch so Morde total ästhetisch inszeniert haben. Ich denke da an Dario Argento, italienischer Regisseur, war auch immer so ein Meister darin, die Morde als kleine Kunstwerke zu präsentieren. Ansonsten, was ja noch gar nicht erwähnt wurde, Gothic-Horror, also wirklich so Filme, die so eine ganz alte Ästhetik haben, die mit starken Kontrasten spielen, in einer schaurigen, bedrückenden Atmosphäre arbeiten, also meinetwegen in Spukhäusern, mitten in Moorlandschaften, mit so Motiven wie kalter Windzug und knarrende Bodendielen, also eine Schauerroman-Ästhetik, das finde ich eigentlich auch ganz schön, ist halt total selten geworden.
Knarrende Böden gibt es immer noch.
Mein Serientipp auf jeden Fall später, der geht in die Richtung, so ziemlich sogar. Und bei Horrorwesen, um das zu einem Abschluss zu bringen, bin ich eher für Vampire als für Zombies. Wobei Zombies, wir haben gerade über Horrorkomödien auch geredet, Shaun of the Dead muss da in dem Zusammenhang erwähnt werden, meine liebste Horrorkomödie. Aber das Thema Komödien habe ich jetzt hier total ausgespart, weil das wäre nur noch eine andere Richtung, oder? Also ich glaube, da müsste man nochmal eine Sonderfolge zumachen.
Ja, ich finde das auch generell schwierig.
Naja gut, jetzt kommen wir aber zu dem wichtigsten Teil des Podcasts, je nachdem, wie man das beurteilen möchte, aber zu dem, der uns, glaube ich, am meisten am Herzen liegt, wo wir uns auch so ein bisschen öffnen, was so den Horrorgeschmack angeht, unsere Favoriten. Denn wir haben diesmal auch wieder jeder für sich so ein paar Favoriten rausgepickt, aber wir haben es anders gemacht als sonst. jeder, der uns öfter hört, der weiß ja, dass wir normalerweise dann so eine Top 3 oder Top 2 vorstellen. Aber diesmal haben wir uns gedacht, um mal eine größere Bandbreite an Filmen und auch Epochen abzudecken und es uns vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen, gibt es diesmal Filme zu einzelnen Kategorien, die wir uns vorher ausgedacht haben. Das wäre einmal die Kategorie Klassiker, also ältere Filme, die praktisch jeder kennt, die in dem Genre bewandert sind und auch Leute, die vielleicht keine Horrorfans sind, schon mal gehört haben. Dann die Kategorie neuerer Film, also Highlights aus den letzten 10, vielleicht 15 Jahren. Ein Geheimtipp, das glaube ich selbsterklärend, und ein Angstfilm, also so ein Horrorfilm, der uns entweder traumatisiert hat, die wir nicht mehr gucken können, wo wir uns bei einigen Szenen einfach immer ducken müssen und nicht hinsehen können, oder zumindest Filme, die wir mit sehr viel Bammel und gesteigerter Nervosität anschauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal an mit der Kategorie Klassiker. Nele, was hast du denn da dir ausgedacht?
Ja, ich habe einen richtig alten Film rausgesucht aus dem Jahr 1960. Das ist Psycho von Alfred Hitchcock. Gibt's aktuell auf Amazon Prime, kann man kaufen oder leihen. Also ja, wer sich den gerne noch angucken will. Ja, also es war auch einer meiner ersten Horrorfilme, habe ich damals sogar noch auf VHS-Kassette angeguckt. Also da war ich dann doch ein bisschen traumatisiert von diesem Film. Ist ja auch noch in Schwarz-Weiß. Also das trägt, glaube ich, auch sehr zur Wirkung dazu bei, von diesem Motel, diese Beklemmung und diese Mutterfigur, die da im Hintergrund von Norman Bates immer noch so ein bisschen rumgeistert und man sich fragt, was ist denn, was es damit auf sich hat und welche Geheimnisse er verbirgt. Ich finde, das ist ein sehr guter Spannungsaufbau in diesem Film, eben auch durch Alfred Hitchcock, der ist ja auch bekannt für viele Horrorfilme.
Oh ja.
Es gibt für die Zeit einen sehr guten Plot-Twist, den man, glaube ich, nicht ahnt. Also als ich den geguckt habe, da war ich auch schon sehr überrascht, was da nachher so sich offenbarte. Das Sounddesign, also vor allen Dingen in dieser berühmten Duschszene, sehr gut gelungen. Also dieses Theme, was da spielt, das bleibt einem immer noch im Kopf. Und in der Duschszene, die gerade angesprochen war, passierte das Grauen eher im Kopf des Betrachters. Also man hat sich das eigentlich eher noch blutiger in Erinnerung, aber man sieht eigentlich gar nicht so viel. Also da passiert sehr, sehr viel im Geist und in der Vorstellungskraft, was eigentlich nicht so gezeigt wird oder explizit gezeigt wird. Und besonders finde ich diese Leistung von Anthony Perkins, der Norman Bates darstellt, sehr beunruhigend, wie er eigentlich sehr normal erst daherkommt und vor allen Dingen in der letzten Szene des Films dann doch sehr beunruhigend wirkt. Und ja, sehr überzeugend auf jeden Fall.
Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter.
Ja.
Das fällt mir dazu immer ein.
Dazu gibt es auch eine Serie.
Das stimmt, ja, Bates Motel. Ja, tolle Empfehlung. War auch in meiner näheren Auswahl und ja. Tausendmal gesehen und tausendmal immer wieder fasziniert davon. Gerade zu jener Zeit, du hast ja gesagt, du warst selber überrascht über den Plot-Twist. Aber stell dir mal vor, dass es 1960 im Kino geguckt, wie die Leute da darauf reagiert haben müssen, wo die Sehgewohnheiten einfach noch ganz anders waren als heute. Weil man einfach noch nicht so viele Plot-Twists erlebt hat, noch nicht viele Horrorfilme, die sich sowas getraut haben. Ach, das muss Wahnsinn gewesen sein.
Ja, also Klassiker für mich, das sind die Halloween-Reihe. Das sind für mich Klassiker. Inzwischen gibt es 13 Filme und auch, ich glaube der erste 1977 oder irgendwann in den 70ern und der letzte von letztem oder diesem Jahr. Und ich habe letztens gelesen, dass es eventuell noch einen Teil geben soll. Mein Freund und ich können uns nicht erklären, wie das gehen soll. Michael Myers ist sowieso ein Phänomen, dass dieser Mann einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Und was mich daran besonders fasziniert, ist, dass Jamie Lee Curtis in einigen Teilen mitspielt, nicht in allen, aber sie spielt die Laurie. Die hat sie ja im ersten Film gespielt und auch jetzt im letzten. Und sie ist ich weiß nicht, in wie vielen sie zu sehen ist, 3 oder 4. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool, dass das die gleiche Schauspielerin geblieben ist und die Geschichte einfach älter geworden ist, weitergegangen ist. Der Polizist ist, glaube ich, auch der von früher. Also das ist schon ziemlich cool. Und Klassiker, das sind auch so ältere Filme. Den habe ich erst letztens gesehen, The Shining.
Oh ja.
Mit
Jack Nicholson.
Ja, die Saw-Reihe, ich glaube, es sind 10 Filme oder wisst ihr mehr?
Ich glaube, der 10. ist jetzt ins Kino gekommen, ja? Das sind die aktuell 10.
Ja, das ist für mich auch ein Klassiker. Ich weiß nicht, wann der erste rauskam, aber das begleitet mich ja auch schon, ja, seitdem ich Horrorfilme gucken darf und eventuell ein bisschen früher.
Kleiner Fun-Fact zu The Shining, das basiert ja auf einem Stephen King-Roman, aber Stephen King hasst den Film oder hat ihn zumindest gehasst. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile seine Haltung dazu geändert hat, aber das fand ich immer wieder beeindruckend, weil das ja ein Film ist, der wirklich Kultstatus erreicht hat, aber ausgerechnet der Autor selbst kann sich damit nicht identifizieren.
Glaube ich auch sehr umstritten, dieser Film, weil Stanley Kubrick sehr, sehr unfreundlich mit der Hauptdarstellerin umgegangen ist und sie durch ganz, ganz viele Takes gescheucht hat und immer was zu kritisieren hatte und sie war, glaube ich, am Ende psychisch komplett zerstört, wenn man das schon sagen kann. Er hat sich auch nachher in Interviews zu geäußert und dass er eigentlich immer nur zu Jack Nicholson quasi freundlich war und sie so abgebügelt hat. Und
Kubrick muss ein unglaublich anstrengender Regisseur gewesen sein. Ich glaube, da musste man teilweise für einige Einstellungen 100 Takes oder so machen. Der war so ein Perfektionist, das war wahrscheinlich einen ganzen Tag, einen ganzen Abend damit einer Szene beschäftigt, die wahrscheinlich noch nicht mal belangreich war, aber er wollte es halt einfach so, es musste alles stimmen. Ich glaube, es war kein Spaßvergnügen am Set. Zu meinem Klassiker, weiß gar nicht, ob den so viele kennen, dafür, dass es ein Klassiker ist, aber für das 80er-Jahre-Kino ist es ein großer Klassiker, gerade auch was das Make-up und das Kostüm angeht. Ich rede von Die Fliege von David Cronenberg vom Jahr 1986. Da habe ich ein bisschen outside the box gedacht, weil es ja schon im Body-Horror ist, mehr oder weniger. Gar nicht so typischer Horror wie die Genres, die wir vorher besprochen haben. Eine kurze Inhaltsangabe vielleicht. Es geht um den exzentrischen Wissenschaftler Seth Brundle, gespielt von großartigen Jeff Goldblum, der auf dem Gebiet der Teleportation forscht. Und er erzielt auch beachtliche Erfolge, versucht dann lebendige Objekte in ihre Bestandteile zu zerlegen und an einem anderen Ort wieder zusammenzusetzen. Und zuerst widerwillig, aber dann doch fasziniert begleitet ihn die Reporterin Veronica Quave und berichtet exklusiv über seine Arbeit. Die beiden freunden sich an und entwickeln Gefühle füreinander. Es entsteht also eine Liebesbeziehung. Eines Tages gelingt dem Forscher der Durchbruch und er startet einen Selbstversuch. Zunächst scheint auch alles funktioniert zu haben, aber dummerweise geriet eine Fliege in die Apparatur. Und mit der Zeit bemerkt das Pärchen seltsame Veränderungen am Körper und Verhalten von Seth. Er beginnt sich langsam aber sicher in eine Fliege zu verwandeln. Ja, es ist ein Film vom Master des Body-Horrors, höchstpersönlich David Cronenberg, der es liebt, körperliche Mutationen und Verschandlungen äußerst explizit und unappetitlich darzustellen. Das klappt bei Die Fliege auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es gab bereits in den 50ern einen Fliegefilm mit dem großen Vincent Price. Doch im Gegensatz zur 50er-Jahre-Verfilmung, die heutzutage so ein bisschen albern wirkt, konzentriert sich Cronenberg vor allen Dingen auf die schleichende und schwer zu ertragende Verwandlung und die fortschreitende Entmenschlichung des Protagonisten. Und das alles integriert in so eine Liebesgeschichte. Anfangs ist es so, dass Seth sich stärker und vitaler fühlt nach der Teleportation. Sind es doch am Anfang nur so borstige Haare am Rücken, die ein bisschen merkwürdig sind. Aber je mehr diese Verwandlung fortschreitet, desto mehr setzt sich das Fliegengehen durch. Und das macht ihn zwar neugierig, aber zunehmend auch besorgt. Und es ist wirklich erschreckend und widerlich mit anzusehen, wie der Protagonist immer deformierter wird. Zeitweise verzweifelt kämpft er mit dem letzten Rest Menschlichkeit gegen das nicht zu verhindernde Schicksal an, wenn ihm etwa die Ohren oder Fingerkuppen abbrechen und er beginnt, Säure aus dem Mund zu schießen, bis er sich schließlich dann doch als Wesen akzeptiert und voll darin aufgeht. Und trotz seines scheußlichen Erscheinungsbildes, das nichts mehr mit dem einzigen Wissenschaftler zu tun hat, versucht er seine Liebsten oder beziehungsweise seine Liebste davon zu überzeugen, dass es eine gemeinsame Zukunft für sie geben kann, dass es gleichzeitig anrührend und abstoßend. Und man merkt eigentlich erst durch den Film, was für widerliche Viecher Fliegen sind, wenn man sie so in Menschengröße dargestellt sieht. Wahrscheinlich mitunter der ekelhafteste Horrorfilm, weil er so unglaublich gute handgemachte Effekte und Kostüme hat, noch ganz frei von CGI. Ich finde neben American Werewolf einer der Filme, die diese Transformation von Mensch zu Tier visuell mit am überzeugendsten geschafft hat. Und auch seine Freundin Veronica, die hin und her gerissen ist zwischen unerschütterlicher Liebe und Loyalität auf der einen Seite und Vernunft und Abscheu auf der anderen Seite und dann doch einsehen muss, dass ihr Freund nichts mehr von dem hat, was ihn ausgemacht hat. Das ist einfach herzzerreißend. Auch für sie wird es am Ende aber noch richtig gefährlich und ihr Leben hängt am seidenen Faden. Ja, zuletzt nochmal das Bild, das Seth am Ende abgibt als völlig lebensunfähiges Etwas, das nicht mal als Fliege oder sonst was zu identifizieren ist, sondern nur also als kriechendes Zerrbild eines Insekts, das ein Haufen willkürlich angeordneter Körperteile ohne Funktion. Das hat mich nach der Erstsichtung nachts kaum schlafen lassen. Und der Film zeigt uns wieder, dass es nie gut geht, wenn der Mensch versucht, Gott zu spielen. Den Film kann man bei Disney Plus übrigens sehen, man glaubt's kaum.
Ja, interessant. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen, aber er kommt auf meine Liste. Und Disney habe ich ja auch, glücklicherweise. Vielleicht werde ich den nachher schon mal.
Da gibt es erstaunlich viele Horrorfilme.
Ja, man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Fahren wir fort mit der Kategorie neuere Filme. Und auch diesmal hat unser Gast wieder den Vortritt.
Ja, es ist ein Film aus dem Jahr 2019 von Ari Aster. Midsommar, den hat ja vorhin schon kurz angesprochen. Den gibt's auf Amazon Prime, auch im Abo enthalten. Kurz zum Inhalt. Danny reist mit ihrem Freund Christian und dessen Freunden nach Schweden. Und da treffen sie auf eine abgeschiedene Kommune, die gerade die Sommersonnenwende feiert. Und obwohl sich die kleine familiäre Gemeinde friedlich und offen gegenüber diesen Fremden gibt, lauern dunkle Geheimnisse hinter dieser Fassade. Für mich ist da vor allen Dingen eine spannende Handlung hervorzuheben, die man jetzt nicht an allen Stellen so voraussah. Man denkt natürlich, okay, es ist eine kleine abgeschiedene Gemeinde, die ja ihre eigene Tradition hat wie so ein kleiner Kult und dass da natürlich Gefahren lauern. Aber wie sich das nachher dann im Finale zeigt, das ist dann doch mitunter sehr, sehr gruselig. Und auch wenn es sehr hell ist, es ist ja Sommer in Schweden, die Mittsommerzeit, es ist tagsüber quasi die meiste Zeit hell, kommt trotzdem ein Horrorfeeling auf durch diese Gefahr, die von diesem Kult, nenne ich ihn mal, ausgeht. Und es bestehen sehr, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten dieses Filmes, also vor allen Dingen das Ende. Kann man auf verschiedene Weisen interpretieren, ob es jetzt ein Happy End ist oder kein Happy End. Und es tauchen immer wieder Runen auf, die auch unter anderem die Handlung ein bisschen vorhersagen oder bestimmte Charaktere einordnen, wie sie sich verhalten. Und wenn man das eben weiß oder deuten kann, dann lohnt es sich auch, den Film mehrfach zu sehen, um eben alle diese kleinen Einzelheiten zu entdecken. Und ich finde auch, dass die Hauptdarstellerin sehr, sehr gute schauspielerische Leistungen abgibt. Also vor allen Dingen, wie sie ihre Trauer am Anfang, weil sie ihre komplette Familie verliert durch einen erweiterten Suizid. Und diese Trauer sehr, sehr gut darstellt und auch, wie sie mit dieser Trauer umgeht und wie sie die quasi bis nach Schweden eben mitschleppt, wo sie dann nachher eben so ein bisschen damit umzugehen lernt. Das finde ich sehr, sehr gut. Und zuletzt würde ich noch gerne die visuelle Darstellung hervorheben, weil ich die sehr schön und ansprechend finde. Also man denkt sich eigentlich nichts Böses, wenn man zum Beispiel auch den Trailer anschaut. Die Kamerafahrten sind sehr, sehr innovativ, sage ich mal. Es kommen viele Farben vor, viele Blumen, es ist alles sehr freundlich und hell. Ja, und eben diese Symbole, die immer wieder auftauchen, zum Beispiel auch an Wandornamenten oder mit Vorhängen, dass man sehr, sehr viel zu sehen hat.
Ja, was mich beeindruckt, ist, dass diese Rituale, also es kommt in dem Film ja auch ein Selbstmordritual vor, das basiert tatsächlich auf Ritualen, die in Schriften verfasst wurden, in mittelalterlichen nordischen Schriften. Also das ist schon heftig, sich das mal vorzustellen. Wie gesagt, gehe jetzt nicht ins Detail, aber das hat mich damals auch fasziniert. Die ganzen Kamerafahrten auch. Und der Film ist es unglaublich gut gelungen, so ein Gefühl der Orientierungslosigkeit zu vermitteln, gerade als dann die Protagonisten, glaube ich, dann
Halluzinogene.
Halluzinogene zu sich nehmen. Das habe ich selten in einem Film so realistisch dargestellt. Diese verschwommenen Bilder, diese gedämpfte Akustik und diese Verzweiflung. Toller Film.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, habe ich auch gesehen, aber schon eine Weile her. Das könnte ich nochmal auffrischen. Ich habe mich für den Film The Pope's Exorcist mit Russell Crowe entschieden. Den hat man jetzt, ich länger nicht gesehen. Also in dem Film geht es um Pater Gabriel, der arbeitet als Exorzist für den Vatikan. Im Auftrag des Papstes kämpft er gegen Dämonen. 98% seiner Fälle, die er bekommt, die überweist er in ärztliche oder psychiatrische Betreuung. Und die übrigen 2%, die konfrontieren ihn jedoch mit dem wahren Bösen. Und das passiert dann auch im Film. Das finde ich sehr schön, weil gerade bei so solchen Geschichten mit Exorzismen, da wird das schnell albern oder ist zu doll, zu überschwitzt. Ja, da weiß ich auch nicht genau, ob ich da so dran glauben kann. Aber das ist sehr schön, dass halt auch selber, obwohl er Exorzist ist, vieles einfach auch doch keine Besessenheit ist. Ja, der ist einfach unglaublich gut gemacht und Russell Crowe ist ein guter Schauspieler. Mir hat der sehr gut gefallen. Habt ihr den schon gesehen?
Nee, ich nicht. Tatsächlich noch nicht. Aber es klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, möchte ich sagen.
Welchen Film hast du denn, Flo?
Ja, ich habe tatsächlich die Definition von neu ein bisschen gedehnt. Ich habe nämlich einen Film von 2009 und zwar Orphan, das Waisenkind. Kurz zum Inhalt. Nach einer Fehlgeburt wollen Kate und ihr Mann John ein Kind adoptieren. In der für ihr Alter außergewöhnlich intelligenten und kreativen Esther glauben sie fündig geworden zu sein. Sicher wäre sie die perfekte Ergänzung zu ihren anderen Kindern Max und Daniel. Schnell lebt sich die Neunjährige in der neuen Familie ein, doch Daniel ist die neue Schwester gar nicht so geheuer. Als vermehrt nebulöse Vor- und Unfälle geschehen, wird Kate ebenfalls misstrauisch. Ja, ich sag mal so, Horror, der von Kindern ausgeht oder mit ihnen in Verbindung steht, das packt mich eigentlich immer. Vor allen Dingen wegen der Tatsache, dass das Böse halt in harmloser Gestalt auftritt und dass damit oft ein aufwühlendes Familiendrama einhergeht, bis hin zur Sprengung eines familiären Gefüges. Ich hatte bei Klassikern zum Beispiel auch Der Exorzist oder Das Omen in meiner engeren Auswahl genommen. Und Orphan ist tatsächlich dem Omen gar nicht so unähnlich, nur dass es hier keine religiös-satanische Komponente gibt. Doch wir haben es mit einem Kind zu tun, das in Augen der anderen das Unglück anzuziehen scheint. Aber wie sie schnell zeigt, ist sie selbst intrigant, perfide und bösartig. Sie schreckt vor keiner Tat zurück, um all das zu bekommen, was sie möchte. Was das ist, wird erst später im Film klar. Es kommt zu unglaublich nervenaufreibenden Sequenzen, in der die Spannung knistert, weil Esther trotz ihres kindlichen Erscheinungsbildes eine furchteinflößende, dominante Präsenz hat, wirklich einschüchternd wirkt, überall ganz plötzlich auftauchen kann. Sie kann aber auch anders, sie kann ganz süß sein. Also Isabel Fuhrmann, sie zeichnet total facettenreiches Spiel in dem Film. Und sie spielt die Familienmitglieder förmlich gegeneinander aus und sukzessive kommt es zu dramatischeren Konflikten, bis schließlich Katastrophen über die Familie hineinbrechen. Was am Ende folgt, ist ein enorm wirkungsvoller und erfrischender Plot-Twist, den ich bis dato vergleichbar noch nirgendwo gesehen habe und der mich sprachlos gemacht hat. Es ist wirklich mal wieder etwas, was wohl auch die größten Filmnerds vermutlich so nicht vorhergesehen haben. Der Plot-Twist könnte sich allerdings schon im Zuge der zweiten Orphan-Verfilmung herumgesprochen haben, das weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht, weil viele Leute, die den ersten noch sehen wollen, wäre es gut, wenn sie den Plot-Twist noch nicht kennen. Der Film ist wirklich perfide, kurzweilig und spannungsgeladen, so kann man ihn, glaube ich, zusammenfassen. Man kann sich den Film bei Paramount Plus ansehen, wer auch immer den Streamingdienst hat, aber es gibt ihn auf jeden Fall dort zu sehen.
Es gibt einen zweiten Teil?
Ja, ist die Vorgeschichte. Beim zweiten Teil ist es halt auch so, dass Esther immer noch verkörpert wird von Isabel Fuhrmann und das passt irgendwie nicht mehr, weil sie mittlerweile über 20 ist.
Ja, genau. Und sie haben sie, glaube ich, nur so jung geschminkt. Also es ist kein CGI.
Genau, die haben ganz viel mit Kameraperspektiven auch gearbeitet und das ist total clever.
Das ist die Vorgeschichte, das wusste ich gar nicht mehr.
Ja, genau.
Ja, das ist, war nie, nee.
Man darf ich ja nicht, man darf ja nicht zu viel sagen, das ist ja, ja sehr schwierig bei dem Film. So, kommen wir zur dritten Kategorie, der spannenden Kategorie Geheimfilm. Ein Film, der so ein bisschen unter den Radar fliegt. Was hast du dir denn da ausgedacht? Was ist dir eingefallen, Nele?
Da fällt mir eigentlich auf Anhieb Creep ein. Das ist ein Film aus dem Jahr 2014, gibt es im Moment auf Netflix. Ist meines Erachtens nach immer ein bisschen unterm Radar geflogen. Also man hört das nicht so, dass der ja sehr beliebt ist, wo ich es eigentlich nicht verstehen kann. Denn ich finde den eigentlich von der Handlung her und auch von dem filmografischen Aufbau immer sehr, sehr gut. Kurz zur Handlung. Ein Mann, der nennt sich selbst Joseph, der engagiert den Videografen Aaron, dass er ein Videotagebuch von ihm filmt. Denn er sagt ihm, dass er sehr, sehr schwer krank sei und er möchte, dass, bevor seine schwangere Frau den gemeinsamen Sohn zur Welt bringt, er ihm dieses Videotagebuch fertigstellen kann, damit der Sohn das später sehen kann. Mit der Zeit legt Joseph ein immer merkwürdigeres Verhalten an den Tag, was Aaron immer mehr verunsichert. Und er fragt sich natürlich, was steckt hinter dieser Fassade? Ist das alles ernst gemeint? Ist er wirklich krank? Und was soll das alles hier? Warum sind sie in einer einsamen Hütte im Wald? Das ist natürlich auch so ein bisschen klischeehaft beladen, dass sie abgeschnitten sind von der Realität. Und ich finde, der Spannungsaufbau ist sehr gelungen. Also es baut sich ganz langsam nach und nach die Spannung auf, bis es eben zu so einem packenden Finale kommt, wo dann sich auch alles aufklärt. Der Zuschauer tappt sehr lange im Dunkeln, was mit Joseph eigentlich nicht stimmt. Also, ja, es ist so ein bisschen Detektivspiel und nach Hinweisen schauen, was nun die Wahrheit ist. Und der Film verlässt sich nicht auf Jumpscares, um den Zuschauer zu erschrecken. Also es kommen ein paar Jumpscares dazu, die eben aber auch zur Handlung beitragen.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ich glaube, ich habe den auch nicht gesehen.
Und beim Thema Geheimtippe hattest du, Lisa, dich ein bisschen schwer getan. Hast jetzt sozusagen
ja, also mir ist da so ad hoc keiner eingefallen. Ja. Gibt's bestimmt auch, aber die sind mir, wie gesagt, jetzt in der Vorbereitung nicht eingefallen. Ich würde sagen, allgemein gucke ich sehr mainstreamige Filme. Aber du hast einen Geheimtipp, Flo.
Genau.
Davon erzähl uns.
Und das war tatsächlich die Kategorie, womit ich auch am meisten mit mir gerungen habe. Ich hatte mehrere auf der Liste, auch teilweise kontroverse Skandalfilme, bei denen ich dann aber rausgefunden habe, dass die gar nicht so auf den gängigen Streaming-Plattformen zu erhalten sind. Auch der Film, den ich jetzt vorstelle, den habe ich damals nicht auf einer Streaming-Plattform gesehen, habe aber erfreulicherweise festgestellt, dass er bei Amazon Prime läuft mittlerweile. Die Rede ist von Audition von Takashi Miike aus dem Jahr 1999. Da geht es um den Geschäftsmann Aoyama, der 7 Jahre nach dem Tod seiner Frau beschließt, nach einer neuen Frau Ausschau zu halten. Und mit Hilfe eines befreundeten TV-Produzenten inszeniert er eine ungewöhnliche Form der Partnersuche. Sie veranstalten ein Vorsprechen für ein fiktives Filmprojekt, um sich so für den persönlichen Zweck einen Überblick über die Damenwelt zu verschaffen. Aoyamas Wahl fällt schließlich auf die ebenso schöne wie rätselhafte Asami, eine Entscheidung, die er alsbald bedauern wird. Bahnt sich erst eine Romanze zwischen den Protagonisten und seinen schüchternen Angebeteten an, wendet sich das Blatt relativ schnell. Es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Der Arbeitsplatz, an dem Asami angibt zu arbeiten, ist längst geschlossen und die Leute, mit denen sie angibt, zu tun zu haben, stellen sich als tot heraus. Und das ist auch kein Zufall. Bei Aoyama ist sie lieb und höflich, doch sie führt eigentlich ein einsames Leben ohne viele Besitztümer, aber einer sadistischen Ader. Unheilvoll sind schon die ersten Aufnahmen von ihr bei sich zu Hause. Man sieht sie immerzu mit dem Kopf gesenkt auf dem Boden sitzen. Ein zugeschnürter Sack im Hintergrund beginnt sich irgendwann plötzlich zu bewegen. Der Film nimmt sich relativ viel Zeit, doch nach knapp einer Stunde nimmt er richtig Fahrt auf und mindestens die letzten 20 Minuten belohnen die Ausdauer. Die Zeitebenen fangen irgendwann an zu verschwimmen. Es kommt zu schnellen, ansatzlosen Sprüngen von Zeit und Ort. Man weiß nicht so recht, was genau träumt der Protagonist und was erlebt er selbst. Wo fängt Traum und Realität an und wo hört es auf? Und gefangene Zeitschlafer offenbaren sich Versatzstücke aus der Kindheit Asamis, die von Missbrauch und Vernachlässigung geprägt war, und Bilder von sadistischen Racheakten gegen ihre männlichen Peiniger kommen zum Vorschein. Erst jetzt bemerkt der Protagonist, in welche Gefahr er sich begeben hat. Der Schmerz der Opfer Asamis ist körperlich spürbar und immer wenn man denkt, weiter geht es nicht, folgt ein weiterer Schlag in die Magengrube und eine weitere Perversität. Und das begleitet vom kindlichen Lachen der jungen Frau. Man möchte manchmal, kann aber den Blick nicht abwenden. Durch die Erzählweise verliert man schnell die Orientierung. Der Film ist voller Unberechenbarkeiten, keine Szene ist vorhersehbar. Er lädt auch zum Interpretieren ein, gibt dem Zuschauer kein klares Ende vor. Okay, die Dialoge sind zuweilen etwas seltsam, gefühlt reden die manchmal aneinander vorbei und wechseln die ganz abrupt die Themen. Ist vielleicht aber auch der Synchro geschuldet. Hinten raus ist der Film beinahe schon radikal feministisch und sendet eine klare Botschaft gegen unaufrichtige Männer in Machtpositionen. Aber ich muss eine Warnung aussprechen. Wir sehen Verstümmelungen, es gibt explizite Folterszenen mit Kreissägen und Nadeln und ein Tier kommt zu Schaden, aber nicht wegen Kreissägen, sondern wegen was anderem. Aber das sollte man alles wissen, bevor man sich entscheidet, reinzuschauen. Man kann den Film, wie gesagt, bei Amazon Prime anschauen.
Habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen, aber es ist ja auch ein Geheimtipp. Kommt auf meine Liste.
Nichts für schwache Gemüter, aber das bist du ja nicht, das weiß ich ja. Gut, dann kommen wir zur Kategorie Angst, der Angstfilm. Und auch hier lasse ich natürlich Nele wieder den Vortritt. Was hast du uns Schönes vorbereitet?
Ich habe mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, weil es nicht wirklich ein Film geht, vor dem ich Angst habe oder Furcht, dass ich eine bestimmte Szene nicht sehen könnte. Es ist eher Filme, die mir so ein Unbehagen oder in mir ein Unbehagen auslösen, die ich nicht unbedingt nochmal sehen möchte. Also ganz kurz angerissen, Hereditary ist ja auf Amazon Prime verfügbar, aber noch schlimmer ist Mother. Ein Film aus 2017, Darren Aronofsky, wenn ich den richtig ausspreche, ist auch relativ bekannter Regisseur für seine...
Der hat auch Black Swan gedreht mit Natalie Portman und Mila Kunis, glaube ich.
Ja, das war ja auch so ein bisschen mit Horror-Einflüssen.
Absolut.
Stimmt. Ja. In diesem Film geht es darum, dass ein Mann mit seiner schwangeren Frau in einem abgeschiedenen Haus lebt. Und durch seine steigende Beliebtheit als Autor zieht er immer mehr Menschen ein, die ihm zu diesem Haus kommen. Und die sich nach und nach gegen den Willen der Frau, also sie versucht sich zu wehren und die rausschmeißen zu lassen, aber das klappt nicht, dass sich diese Menschen eben in diesem Haus einquartieren und sich quasi ein Kult um diesen Autoren bildet. Und dieser Film spielt sehr mit der Angst, dass die ungebetenen Gäste nicht wieder loszuwerden sind und dass die eigenen Wünsche konsequent ignoriert werden von einer Person, die eigentlich als Ehemann somit zu den vertrautesten Personen zählen, auf die man sich immer verlassen kann. Und es ist eine sehr beklemmende Atmosphäre, die diesem Film ausgeht, dass man ja eben nicht aus der Situation rauskommt und sie sehr verzweifelt ist am Ende. Und dieser Film lässt ein sehr ungutes Gefühl in mir zurück. Also es ist so genau die Angst, die ich eigentlich auch selbst habe. Es ist auch eine Allegorie auf Gott, soweit ich weiß. Gott und die Natur hat sehr viele Anspielungen auf die Bibel. Also es ist sehr leicht zu durchschauen, was damit eigentlich gesagt werden will. Aber es nimmt nichts von dieser beklemmenden Atmosphäre, die eben herrscht.
Ich muss sagen, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, war ich eigentlich heillos überfordert, weil diese ganze Allegorie, dieser ganze Symbolismus, ich kam damit gar nicht klar. Ich habe auch eine ganz andere Erwartung gehabt und für mich war das dann zu viel Symbolismus und zu wenig Substanz letztendlich. Mhm. Aber vielleicht müsste ich dem nochmal eine zweite Chance geben.
Obwohl ich ja so viele Horrorfilme und auch Thriller gerne gucke, auch den habe ich nicht gesehen. Ja, also mein absoluter Angstfilm, ich würde sagen, den habe ich circa mit 18 gesehen, The Grudge, der Fluch. Oh. Von 2004. Da gibt es ja auch mehrere Teile von und das ist, ich glaube, die amerikanische Version. Und hier steht auch adaptiert von You-On.
Genau,
original You-On. Ja. Genau. Ich habe aber den mit Sarah Michelle Gellar oder auch, wer sie noch kennt, als Buffy gesehen. Sie spielt eine Pflegerin, die zu einem Haus in einer bettlägerigen älteren Dame geschickt wird. Und sie hat vom ersten Augenblick ein ungutes Gefühl. Also da scheinen sich einfach unheimliche Dinge abzuspielen und dann verstirbt die Frau und dann macht sich Panik in ihr breit und sie findet raus, dass auf dem Haus ein todbringender Fluch lastet und jeden heimsucht, der über die Schwelle tritt. Somit also auch sie. Und ich denke, den kennen auch ganz viele. Ich habe den in meinem Kinderzimmer noch gesehen und ich war komplett nass geschwitzt. Ich musste mir einen neuen Pyjama danach anziehen. Ich war wirklich fast 90 Minuten unter der Decke und ich war super gegruselt. Und da habe ich gerade ein Praktikum im Krankenhaus gemacht zu dem Zeitpunkt und bin jeden Morgen Bus gefahren. Von Schortens nach Wilhelmshaven mit dem Bus. Also ich bin dann zum Bahnhof geradelt. Also es gibt so eine Szene, wo sie unter der Dusche ist und dann fühlt sie auf einmal, dass da Hände auf ihrem Hinterkopf sind. Und das sind die Hände von diesem Geist, von dem Mädchen, von dem Geist in weiblicher Gestalt. Das ist auf jeden Fall super gruselig, wo ich beim Duschen im Anschluss wochenlang noch drüber nachdenken musste. Und am Ende gibt es noch eine Szene, ich will nicht alles verraten, aber man sieht auf jeden Fall, am Ende stehen die beiden Rücken an Rücken. Eigentlich denkt man, jetzt müsste der Fluch gebrochen sein und dann stehen die beiden Rücken an Rücken. Und das können, glaube ich, im ersten Moment nur wir sehen als Zuschauer. Auf jeden Fall diese Szene, dass dieses Mädchen hinter mir sitzt, an meinem Rücken, hatte ich wochenlang auf dem Weg zum Bahnhof. Die saß einfach hinten auf meinem Gepäckträger. Und ich habe mich da dann auch natürlich ein bisschen reingesteigert. Es war dunkel. Im Herbst habe ich das gemacht. Und dann war es morgens noch dunkel. Und dementsprechend war es irgendwie kurz nach 5 oder so. Und das war heftig. Also der hat mich wirklich wochenlang gegruselt und auch das Geräusch, das weiß ich noch, dieses Geräusch, das war super unheimlich. Also guckt euch den an. Ich finde ihn heute nicht mehr so gruselig und die Teile danach, die waren mir zu computeranimiert, also es sah zu künstlich aus. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich sehr viele Horrorfilme schaue. Ja, heute gruselt er mich nicht mehr so, aber damals war das Horror. Wie hast du denn den Film empfunden? Das ist doch auch dein Angstfilm, oder
Flo? Ja, genau, jetzt hast du es quasi vorweggenommen. Das wussten wir vorher nicht, aber ich habe auch The Grudge ausgewählt und als du gerade erzählt hast, dass zu deiner Zeit, als du im Krankenhaus gearbeitet hast, dass dein Angstfilm geworden ist, da habe ich gedacht, du willst darauf hinaus, dass es ja auch eine Szene gibt, wo dann, glaube ich, Sarah Michelle Gellar auch im Bus ist und plötzlich taucht am Busfenster ganz kurz das Gesicht von Kajak auf. Habe ich gedacht, dass du darauf hinaus willst, dass du dann auch nicht mehr Bus fahren konntest, weil du...
Stimmt, das war tagsüber im Film.
Genau,
ne?
Tagsüber, ganz, ganz unvermittelt.
Das war der Moment, wo ich unter der Decke hervorgekommen bin. Und dann habe ich mich so erschreckt, dass ich da wieder verschwunden bin und dann nicht mehr rausgekommen
bin. Apropos unter der Decke hervorgekommen, da gibt es einen zweiten Teil von The Grudge auch eine Szene, wo sie unter der Decke auftaucht.
Ja. Also, da ist man nicht mehr unter der eigenen Bettdecke
ja,
sicher.
Ja, genau. Also an und für sich, The Grudge ist eigentlich gar kein besonders gut gescripteter Film. Das Drehbuch ist relativ dünn und auch nicht kaum der Rede wert. Aber wie du schon sagst, diese Horrorgestalt, die Geisterfrau, die jagt mir wirklich einen kalten Schauer über den Rücken. Und gut, die Inhaltsangabe muss ich jetzt nicht mehr bringen, das hast du schon wundervoll vorgetragen. Generell muss ich sagen, dass es auch kein Film ist, den ich mich nicht traue zu schauen. Ich schaue ihn sogar sehr gerne, weil es eigentlich noch so ein Film ist, der überhaupt mal so Nervenkitzel bei mir erzeugt, weil ich ja sehr verroht bin. Aber da ist es wirklich so, dass ich sehr viel Unbehagen in mir spüre, wenn ich diesen Film gucke und wirklich auch sehr nervös bin. Und das hat wirklich mit dieser Geisterfrau zu tun. Es sind diese großen, aufgerissenen Augen, dieser ausdruckslose Blick, dieser weiße, graue Turn, diese pechschwarzen Haare, dieses kehlige Krächzen, das du auch schon so jetzt genannt hast.
Genau das.
Die ich kaum richtig nachmachen kann. Dann auch diese stacksigen, ungelenken Bewegungen, wie sie über den Boden kriecht und dann ja auch die Treppen herunterkrabbelt, dieser ganz berühmten Szene. Das ist so ein Gesamtbildnis, das wirklich Urängste mir triggern, ganz offensichtlich. Und gruselig an dieser Art von Horrorfigur ist ja, dass sie wirklich die Hausbesucher überall hin verfolgt. Also sie ist ja nicht an ihr Haus gebunden, wie man ja denken könnte, sondern sie verfolgt ihre Opfer, sag ich mal, durch Korridore, im Fahrstuhl taucht sie im Hintergrund auf. Manchmal kommt sie völlig unvermittelt, manchmal schleicht sie sich an, man sieht das Unheil immer näher kommen. Das ist eigentlich erstaunlich, weil diese Frau bei einem anderen japanischen Geisterfilm, The Ring, mit Naomi Watts, da gibt es ja auch eine Geisterfigur, die sieht eigentlich relativ ähnlich aus wie die Kayako von The Grudge, aber die hat mich nie in Angst erstarren lassen.
Ja, doch, die finde ich auch ganz schön spooky.
Der Film ist super.
Ich habe selbst lange dunkle Haare.
Das ist auch ein viel besserer Film eigentlich als The Grudge, aber The Grudge ist gruseliger, finde ich. Man kann den Film, ich glaube, du hast es noch nicht erwähnt, bei Prime und Magenta gucken aktuell. Ich habe ihn halt auch auf DVD, aber das nützt unseren Zuhörern jetzt nichts, aber wollte ich mal gesagt haben.
Apropos The Ring, das ist auch noch ein früherer Angstfilm.
Ja.
Ich glaube, da war ich ungefähr 15. Da habe ich den, warum auch immer, meine Mutter war nicht da und ich habe zur späteren Stunde noch Freunde eingeladen. Die waren aber noch gar nicht da und ich habe The Ring angemacht. Ich weiß nicht warum. Und da gibt es ja so eine berühmte Szene im Schrank. Da kommt natürlich jemand um. Und da ist ein Mädchen mit einem verzerrten Gesicht im Schrank. Hm. Ich weiß nicht, was.
Das wurde auch herrlich parodiert, glaube ich, in Scary Movie.
Ja, genau. Ja, das kommt in meinen Erinnerungen auch noch. Mischt sich alles so ein bisschen, leider. Aber das hat mir total Angst eingejagt. Und dann habe ich meine Freundin angerufen, die später auch noch gekommen ist und sagte, ich kann jetzt aber noch nicht kommen. Und dann habe ich die Kumpels damals angerufen, dass die früher kommen sollen. Ja, war alles ein bisschen unüberlegt. Die fand ich damals heftig, aber ich war ja auch noch sehr jung. Ne? Also jetzt geht das alles. Und heute würde ich sagen, Evil Dead ist schon ein krasser Film. Also der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es ja auch um einen Dämon, der im ersten Teil da befreit wird durch dieses Buch. Und im zweiten Teil, der auch in diesem Jahr erschienen ist, auch. Und ja, der ist einfach von den Effekten unglaublich gut. Die Geschichte ist jetzt auch nicht der Megaknaller, aber das ist ja auch gar nicht immer essentiell bei Horrorfilmen.
Ja, also Evil Dead ist auch ein toller Film. Das Original Tanz der Teufel, das in den 80ern, auch absolut sehenswert. Genau, das waren unsere Filmempfehlungen. Also haben wir wieder einiges an Stoff geliefert. Leute, die mit Horrorfilmen noch nicht so vertraut sind, die haben jetzt ordentlich was zu tun, um sich da reinzuarbeiten. Ich hoffe, ihr nehmt euch das zu Herzen. Ich hoffe, da ist was dabei, was euch so ein bisschen angesprochen hat. Inhaltlich, aber auch stilistisch. Was gibt es denn noch für Horrorfilme, Serien, die jetzt demnächst erscheinen, auf die ihr euch besonders freut? Habt ihr da schon einiges ins Auge gefasst, Nele?
Ja, gut, dass du es ansprichst, denn an diesem Donnerstag, also es ist quasi gestern.
Gestern ist es erschienen, wenn ihr ihn direkt bei Veröffentlichung hört, den Podcast.
Genau, das ist Five Nights at Freddy's, also am 26. Oktober in den Kinos, in den größeren Kinos. Es läuft, soweit ich weiß, nur im Cinemax und im Übrigen Casablanca nicht, Wilhelmshaven nicht, Kloppenburg nicht. Also es ist anscheinend ein Nischenfilm. Es ist die Verfilmung eines Computerspielklassikers, auch im Horrorbereich. Es ist vor 10 Jahren ungefähr rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Hat auch schon ein riesen Franchise entwickelt mit allen möglichen Büchern und Fortsetzungen. Also sehr, sehr viel Computerspiel, lastig, sage ich mal. Es erinnert so ein bisschen an Willy's Wonderland. Also es tauchen auch Animatronics auf, also mechanische Puppen, die Tiere darstellen, die in einer Pizzeria, die zwischenzeitlich aus bestimmten Gründen schließen musste, eben stehen. Und es gibt immer einen Wachmann, der die Nachtschicht übernehmen muss. Ja, und dann passieren einige gruselige Dinge mit diesem Animatronics in dieser Nachtschicht. Ja. Da freue ich mich eigentlich schon seit einem halben Jahr drauf, seit ich weiß, dass dieser Film rauskommt.
Ja, ja, wirst du dann auch im Kino schauen wahrscheinlich.
Ja, also da ich gehe nicht so gerne ins Kino, aber ich denke, da werde ich das Geld mal investieren. Aber
ich finde, Horrorfilme wirken im Kino auch besonders bedrohlich. Also bei anderen Filmen kann man noch drüber streiten, ob man sie unbedingt im Kino gucken muss, Komödien oder so. Aber Horrorfilme, die entfalten ihre volle Wirkung eigentlich,
meiner Meinung nach, stimmt,
auf der großen Leinwand.
Ja, gibt es denn eigentlich auch Horrorserien, die ihr gesehen habt und gut findet und vielleicht empfehlen würdet?
Ja, ich habe da mal ein bisschen mehr rausgesucht. Also wer ein bisschen auf Action steht und zwar auch gruselige Monster oder Gestalten, Geister, Dämonen, da gibt es Supernatural. Eine Serie mit vielen Staffeln gibt es im Moment bei Amazon Prime, ist auch inklusive.
Ja, 15 also, Staffeln sind es.
Oh. Aber sie haben es jetzt beendet, glaube ich.
Ja, die ist jetzt wirklich vorbei. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist die beendet worden. Ja.
Man sollte auch wirklich vorne anfangen, weil das die Handlung nachher sehr, sehr verworren ist. Also es ist nicht quasi jede Folge steht für sich, sondern baut aufeinander auf. Und dann, wenn man was Übernatürliches haben möchte oder was mit Geistern zu tun hat, dann sind diese ganzen Reihen Spuk in Hill House oder Bly Manor oder Midnight Mass oder Archive 81 zu empfehlen.
Der letzte sagt mir nichts.
Es geht um Kassetten, also jemand soll Kassetten restaurieren, die bei einem Brand...
Und dann deckt er ja dadurch was auf, ne? Was da wirklich passiert ist.
Genau.
Ja,
genau. Das ist auch.
Ich glaube, da habe ich reingeschaut, aber ich habe das nicht zu Ende gesehen, die Serie. Nee.
Und wer auf Zombie steht, All of Us Are Dead. Das ist eine südkoreanische Serie, ist auch bei Netflix. Ja, ist ein bisschen noch mit Drama ist dabei, aber auch sehr viele Zombies.
Ja. Du hast es mir auch schon vorweggenommen, das wäre jetzt mein Tipp. Es ist ja so eine jährliche Tradition geworden, dass immer zum Herbst eine neue Horror-Miniserie von Mike Flanagan auf Netflix erscheint. Dieses Jahr ist es ja der Untergang des Hauses Usher, den ich noch nicht durch habe, aber die beste dieser Miniserien war meiner Meinung nach, du hast sie schon genannt, Spuk im Hill House, wo es ja darum geht, dass 5 Geschwister mit ihren Eltern in das düstere Anwesen Hill House ziehen. Sie wollen das Haus renovieren, anschließend wieder verkaufen, doch ein tragischer Vorfall zerstört das Leben der Familie in nur einer Nacht für immer. Und Jahre später werden die Geschwister noch immer von diesen Geistern der Vergangenheit heimgesucht. Sind die Albträume und Erscheinungen bloß eine Manifestation ihres Traumas oder werden sie halt tatsächlich von Geistern verfolgt? Das ist so die Frage, die über allen steht. Dann gibt es einen tragischen Selbstmord, die zwingt die Geschwister jedenfalls, sich ein weiteres Mal in dieses Haus zu begeben und dort nach Antworten auf die vielen Mysterien zu suchen. Und da haben wir halt das, was ich auch vorhin bei unserer Diskussion über Genres genannt habe, diesen klassischen Gothic-Horror hat man da halt wirklich noch in Reinform. Mit so einem alten, kalten, baufälligen, viel zu großen Haus mit labyrinthartigen Korridoren, Dunkelheit, Abgeschiedenheit und diesem permanenten Angstgefühl. Und dann gibt's da wirklich diese wiederkehrenden, unheimlichen Geisterfiguren der Vergangenheit, die die Charaktere wirklich plagen und wirklich auch diese Urängste auslösen und den Zuschauer halt auch diese Rätsel aufgeben, die sich erst scheibchenweise nach und nach dann auch auflösen. Und das Ganze geschieht durch eine nicht chronologische, aber sehr sorgfältig durchdachte Erzählweise. Es ist eine herzzerreißende Familientragödie letztendlich mit bewegenden Einzelschicksalen. Und ja, wirklich ganz, ganz toll. Aber ja, Untergang des Hauses Usher. Nach 5 Folgen bin ich da auch sehr zufrieden. Ich hoffe, es geht gut so weiter.
Ja, die Serie habe ich ja gestern Abend zu Ende geguckt.
Untergang des Hauses Usher?
Ja, genau.
Ja.
Und ich sage natürlich nichts. Ich empfehle sie aber weiter. Der hat ein paar Jumpscares und ja, die haben mich abgeholt.
Ja.
Und es ist eine coole Geschichte.
Was ich halt cool finde, ist, dass jede einzelne Folge nach einer Geschichte von Edgar Allan Poe benannt ist. Und die Folgen sind ja quasi moderne und umgedeutete Interpretationen einzelner Kurzgeschichten von ihm.
Ja, genau.
Also von der Maske des Roten Todes bis hin zum Schwarzen Kater. Und als jemand, der ein Edgar Allan Poe-Reklambuch zu Hause hat mit den ganzen Geschichten, das war natürlich ein Fest für mich, bis jetzt schon die Folgen zu gucken. Und spielt ja auch sehr clever mit 3 Zeitebenen. Und das, was Edgar Allan Poe ausmacht, das ist ja diese Geisteskrankheit, dieser besitzergreifende Wahnsinn, diese Psychosen, die die Figuren irgendwann ereilt. Und das ist so gut aufgefangen, auch in der Serie bis jetzt zumindest. Dieser Geist der Geschichten von Edgar Allan Poe, dass es wirklich Spaß macht. Und es ist wirklich eine schöne Reminiszenz an sein Werk.
Ja, und die spielt ja auch in der heutigen Zeit.
Richtig.
Aber Edgar Allan Poe hat ja 1800 gelebt.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, glaube ich.
Genau. Die Kurzgeschichte Haus Usher ist ja irgendwie in einem Magazine erschienen, 1839.
Ja,
genau. Ist schon eine Weile her, aber trotzdem total gut umgesetzt. Absolut. In der heutigen Zeit in der Serie. Ja. Eine Serie, die ich auch noch ganz gut fand, aber auch ein bisschen umstritten ist, ist Dahmer. Also ich fand sie interessant, ich fand sie gut, fast schon zu gut, weil man darf ja nicht vergessen, dass das echt passiert ist. Ist ja ein echter Serienmörder, der Menschen zerlegt hat und die Körperteile bei sich einzeln aufbewahrt hat und die auch gefunden wurden von der Polizei und mit scheußlichen Fotos. Und deswegen will ich das gar nicht so abfeiern. Da weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehen soll, ob es gut ist, solche Geschichten zu verfilmen oder nicht. Aber nun zu meinem Serientipp. Viele werden sie auch kennen. Es ist American Horror Story. Es ist eine US-amerikanische Horrorserie, die im Oktober 2011 gestartet ist und mittlerweile 12 Staffeln umfasst. Also jetzt im September ist in den USA die 12. Staffel erschienen oder losgegangen. Und das dauert also noch ein bisschen, bis die bei uns ist. Aber die 11. habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und bei der 10. bin ich mir gerade nicht sicher. Also da habe ich einfach mal länger nicht reingeschaut. Und die Serie ist halt auch einfach ein bisschen, ja, besonders. Es ist eine Anthologieserie. Jede Staffel ist in sich abgeschlossen und erzählt eine andere Geschichte, die sich mit unterschiedlichen Arten von Horror beschäftigen. Und während jedes Jahr die Thematik sowie das Setting und viele Darsteller ausgewechselt werden, kehren einige Schauspieler mehrmals in unterschiedlichen Rollen zur Serie zurück. Also Evan Peters, der Schauspieler, der spielt von der 1. bis zur 8. Staffel mit. Aber auch viele andere Schauspieler kehren immer wieder. Ich weiß jetzt nicht, in welcher sie alle mitspielen, aber Sarah Paulson, die kennt man auch aus der Serie mit, oh, das ist auch eine Horrorserie, Ratched.
Oh, ja.
die mit der Krankenschwester. Gibt's auf Netflix.
Ist ja eigentlich basierend auf den Film Einer flog übers Kuckucksnest, auch mit Jack Nicholson.
Echt?
So ziemlich die hinterhältigste weibliche Antagonistin zumindest, die mir in diesem Genre so im Gedächtnis geblieben ist. Ganz, ganz unangenehm.
Das weiß ich auch noch nicht. Also die liebe ich, die Schauspielerin. Ich mag die einfach, ich mag auch die Synchronstimme unglaublich gern. Und Jessica Lange, das ist ja eine etwas ältere Frau schon, eine unglaublich gute Schauspielerin auch. Auch die anderen, von denen ich jetzt die Namen nicht weiß. Ich mag alle Schauspieler, die da mitmachen. Die sind unglaublich gut und die spielen nicht nur in jeder Staffel, wenn sie dann wiederkehren, eine völlig andere Rolle, sondern auch innerhalb der Staffel. Also ich glaube, Evan Peters hat in der einen Staffel 5 verschiedene Rollen, aber das kann auch mal sein, ich glaube in der 6. oder so war das, dass er da 5 Rollen hat, aber eine von denen wirklich nur einmal als Nebenrolle auftritt. Und er trotzdem noch eine Protagonistin spielt, also der gesamten Staffel, das ist irgendwie, ist echt irre. Also die Serie kann ich nur empfehlen. Die läuft auf Amazon Prime und auf Disney Plus. Das kann sich immer mal auch ändern, deswegen guckt nach, aber sie müsste noch laufen.
Jo, vielen Dank für diesen tollen Serientipp. Es ist eine Serie, wo es eigentlich eine Schande ist, dass ich sie nie angefangen habe, weil sie mir von allen Seiten mal empfohlen wurde. Aber ich bin ja serienfaul, das hat sich ja, glaube ich, rumgesprochen bis jetzt. Deswegen rede ich lieber über Filme. Das haben wir ja auch sehr ausführlich gemacht heute. Wir kommen jetzt zum Ende. Wir haben viel diskutiert, es hat viel Spaß gemacht, auch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, über die Filme sich auszutauschen. Und ich habe jetzt wieder richtig Lust bekommen, mir heute Abend The Grudge anzugucken oder generell auch einfach eure Tipps zu beherzigen und da einfach nochmal reinzugucken. Es ist so ein breites Feld. Es gibt so viele Unterkategorien, dass man sich eigentlich gar nichts daran satt sehen kann. Und jetzt, wo es sowieso immer dunkler draußen wird, ist auch die perfekte Zeit, sich zu Hause einzukuscheln, die Lichter auszuschalten und einfach sich mal 90 bis 120 Minuten in so eine Gruselwelt zu begeben. Ich glaube, das mögen wir alle sehr gerne. Und genau, wenn ihr auch besonders tolle Horrorfilm-Tipps habt, schreibt uns gerne eine Mail. Unsere Mailadressen findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns auf jeden Fall über Inspiration freuen. Vielleicht können wir auch nochmal neue Filme kennenlernen. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Halloween-Festivitäten und wir werden auch das Beste aus diesem Tag machen. Auch Nele, die ja arbeiten muss, aber auch sie wird schon noch einen Tag finden, um das Ganze würdevoll zu zelebrieren. Und ja, damit habe ich jetzt auch nichts weiter zu sagen als ein schauriges Tschüss.
Tschüss. Tschüss.